Und schon geht es los. Der rote Teppich ist ausgerollt und wir heißen euch herzlich willkommen. Ich bin der Hartmut und mit mir im Studio sind der Daniel und der Alex. Hallo, ihr zwei.
Hallo Hartmut, danke, dass ich hier da sein darf und danke für den roten Teppich.
Ja, und hallo, hier ist Alex und ja, auch danke an alle, die da sind.
Ja, ihr zwei, seid ihr eigentlich Filmenthusiasten?
Oh, absolut. Also ich bin wahnsinniger Fan der nordamerikanischen Kultur, Filmkultur. Thelma und Louise, absoluter Klassiker. Oder auch jetzt 2022, Everything, Everywhere, All at Once. Absolut geniale queere Filme.
Und du, Alex?
Ja, ich muss zugeben, ja, also Filme schon, aber Kino ist nicht ganz so meins. Also, was? Ich glaube, ich kann es an einer Hand, an zwei Händen, sagen wir mal, drei Händen abzählen, wie oft ich schon im Kino war. Aber einer meiner absoluten Favoriten wird ja jetzt, kriegt er jetzt eine Fortsetzung. Wir reden von Priscilla, Queen of the Desert.
Ja, stimmt. Ja, aber los geht's aber jetzt gleich mit der wunderbaren Lelo Wanders. Gleich wird sie bei uns hier in der Sendung sein. Doch vorher erklärt euch erstmal der Oliver, wie ihr uns denn während der Sendung erreichen könntet, wenn ihr es denn wolltet.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben.
Eigentlich müssen wir die folgende große Dame nicht ankündigen, da sie wohl den meisten Hörerinnen und Hörern wohl bekannt ist. Entweder war sie zwischen 1994 und 2004 ohnehin regelmäßig in den heimischen Wohnzimmern zu Gast, weil dort auf Vox wahre Liebe lief und es auf stolze 545 Ausgaben schaffte. Oder man sah sie in Schmidt-Mitternachtsshow, außer man wohnt in Bayern, wo man die vom NDR produzierte Show nicht zeigte. Oder, ganz verrückt, man hat sie einfach auf der Bühne gesehen, die zusammen mit Corny Littmann gegründet hat. Das Schmidt-Theater, welches sich mitten auf der Hamburger Reeperbahn befindet. Es ist natürlich die großartige Lelo Wanders. Und mit dem Hamburger Kiez ist sie ohnehin sehr vertraut. Zuweilen führt sie sogar Stadttouren durch Hamburgs Ausgehmeile. Und wenngleich die Sendung Wahre Liebe inzwischen nicht mehr läuft, kann man von der Aufklärerin der Nation auch weiterhin im aktuellen Bühnenprogramm Sex ist immer noch ihr Hobby, praktische Tipps in Sachen Erotik, Leidenschaft und Lust erhalten. Aber Hilfe gibt es auch von ihr in Sachen Coming Out. Die von ihr ins Leben gerufene Come-Out-Stiftung will vor allem Jugendlichen helfen, zu sich selbst stehen zu können. Und nun kommt Lelo Wanders nach Freiburg. Am 1. Mai eröffnet sie die 40. Schwule Filmwoche. Im sogenannten Grand Opening führt sie durch ein buntes Programm und spricht mit dem Team des Filmfestivals, aber auch mit Gästen wie Wieland Speck, Vertreterin der Freiburger Lesbenfilmtage, Queer Amnesty und. Also es wird ein buntes Programm werden. Und jetzt, eine Woche zuvor, hat sich die große Entertainerin außerdem Zeit genommen, mit uns kurz vor ihrem Trip nach Freiburg etwas zu sprechen. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen bei der Schwulenwelle aus Freiburg, Lelo Wanders.
Na, ihr seid ja süß. Und dann den alten Titel ausgegraben. 1000 nackte Männer. Das war ja auch ein nicht mal ein One-Hit-Wonder.
Aber sehr schön.
Ja, hat was, finde ich auch.
Ja. Ja, Lelo, so ganz unbekannt ist dir Freiburg ja nicht. Du warst ja schon öfters hier, unter anderem 2017 im Freiburger Vorderhaus. Während Corona hast du der Freiburger Drag Queen Betty Barbecue ein Interview gegeben. Hast du besondere Erinnerungen an Freiburg?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich auf Tour bin, sind das ja mehrere Auftritte nacheinander. Mhm. Und insofern ist Freiburg dann auch nur eine Station von mehreren gewesen. Aber vor ganz, ganz vielen Jahren hatte ich da mal fast eine Liebschaft gehabt. Oh. Fast. Das ist denn doch nichts geworden. Aus welchen Gründen auch immer, weiß ich nicht mehr. Und da habe ich dann auch im Rahmen eines Auftritts da ein paar Tage verbracht. Das weiß ich noch. Und dann sind wir... Ja, jetzt kommt hier wieder meine Namensfindungsschwierigkeit, weil ich Long-Covid habe. Wir sind jedenfalls irgendwie in die Berge um Freiburg herum gefahren und sind da spazieren gelaufen. Das weiß ich noch.
Ja, und nun eröffnest du am 1. Mai ja die 40. Schwule Filmwoche Freiburg, dem ältesten noch existierenden Filmfestival Deutschlands. Du bist ja selbst viel unterwegs, hast viele Auftritte. Kommst du überhaupt noch privat ins Kino?
Eher selten, muss ich ehrlich sagen. Also... das letzte Mal war ich in, oh Gott, wie hieß er, Scene of Interest, Place of Interest, also dem Auschwitz-Film.
Ja.
Und es hat mich gegruselt. Es war wirklich, also bemerkenswerter Film. Mhm. Das Grauen im Kleinen, ne? Nur so kleine Bemerkungen der Dame des Hauses. Du weißt genau, wenn du dich nicht benimmst, sorgt mein Mann dafür, dass du als Asche auf dem Friedhof, auf dem Feld landest. Also das war das Letzte, was ich im Kino gesehen habe. Ich gehe eher weniger. Ich wohne nicht zentral in Hamburg, sondern in der niedersächsischen Provinz. Und dann ist das schon ein Angehen.
Da
muss schon was Besonderes laufen. Ja.
Ja, du wolltest ja ursprünglich, habe ich gelesen, klassisch zum Schauspiel. Du hast mal mit Faust vorgesprochen. Wie kam dann?
Nicht so ganz.
Nicht ganz.
Nicht so ganz. Ich hatte den Plan.
Ach, den Plan, okay.
Ich war aber zu schüchtern, um mich jemals bei einer Schauspielschule zu bewerben. Aber ich habe tatsächlich mit 14, 15 angefangen, den Faust auswendig zu lernen. Habe nur nach Philosophie, Juristerei und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen, und stehe ich da, ich Amateur, und bin so klug als wie zuvor. Das weiß ich noch.
Geht noch, ja, auf jeden Fall.
Das sitzt noch, weil ich es damals wirklich mit Emphase versucht habe, aber wie gesagt, ich war zu schüchtern. Ich habe mich nicht getraut, mich jemals vorzustellen.
Ja, wie kam denn dann die Liebe zu den Shows, und vor allem, wie bist du zur Expertin für Sex und Partnerschaft gekommen?
Naja, das eine folgte auf das andere. Ich habe in einer freien Theatergruppe namens Familie Schmidt mit Conny Lüttmann die Lande bereist. Wir haben damals, wann war denn das so, zwischen 83 und 88, also jedes Jahr ein Stück gehabt, und ja, das war so schwules Unseuchtheater, kann man sagen. Und da sind wir viel rumgekommen und wollten dann irgendwann ein festes Haus haben, weil die Reiserei dann doch irgendwie zu viel wurde. Mhm. Und dann haben wir das Schmidt-Theater eröffnet an der Reeperbahn in Hamburg-St. Pauli.
Mhm.
Und 1900, kam erst die Schmidt-Mitternachtsshow, eure Zuhörerinnen werden viel zu jung sein, um sich zu erinnern. Die lief von 89 bis Silvester 93. Tatsächlich auf den dritten Fernsehsendern, außer in Bayern. Die haben sich immer abgeschaltet, die wollten uns nicht. Mhm. Und dann im Frühsommer 94 kam ich spät nachts von einer Theaterprobe nach Hause, nach 2 Uhr, und fand auf dem Anruf beantwortet die Frage eines jungen Mannes, ob ich Lust hätte, eine Sendung bei Vox zu moderieren. Und da habe ich noch nachts zurückgerufen und auf den Büroanrufbeantworter gesprochen, habe gesagt, kommt leider nicht in Frage, ich habe in 7 Tagen eine Premiere. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Am nächsten Tag haben sie mich dann nochmal angerufen und überredet, dann zu einem informellen Beratungsgespräch zu kommen. Und als ich da aus dem Büro wieder rauskam, hatte ich ein neues Engagement. Und am nächsten Tag haben wir die erste wahre Liebe-Sendung aufgezeichnet. Und ich war völlig unbeleckt von der Materie. Kam da ins Studio. Ich hatte einen Zettel mit dem Namen meines Gastes und mit den vorgeschlagenen Fragen, aber ich kannte sie überhaupt nicht. Und es war Dolly Buster, ne? Das Ding in der Mitte ist der Kopf. Ich hatte vorher immer nur mit Theater zu tun gehabt. Ich wusste überhaupt nicht, mit wem ich da gegenüber saß. Ja, und das war noch eine Aufzeichnung, weil es ein Dienstag war, Donnerstag wurde gesendet. Und nach der Aufzeichnung kam der Redakteur, legte den Arm um mich und sagte, na, bald kenne dich ganz Deutschland. Und da habe ich gesagt, also das tun sie doch schon, weil sie die Schmidt-Show gesehen haben. Und kurz danach kannte mich ganz Europa.
Ja, ich habe auch mal gelesen, dass 80% der Deutschen sich die Sendung Wahre Liebe noch zurückwünschen. Was war das Besondere an dieser Sendung für dich? Was denkst du, warum Leute das lieben?
Also es war natürlich ein kommerzielles Unterhaltungsmagazin zu der Thematik Liebe, Sex, Erotik, Partnerschaft, Porno und so weiter und so fort. Aber im Bewusstsein der Menschen, in der Erinnerung, ist das Ganze eine Aufklärungssendung gewesen. Und vielleicht lag es an meiner Art, dass dieser Eindruck entstanden ist. Und dagegen wehre ich mich auch gar nicht, weil das finde ich auch eine Ehre, wenn ich so in der Erinnerung, in der kollektiven Erinnerung der Menschen bin. Entschuldigt, ich hüstel noch ein bisschen. Ich bin auch nicht ganz wieder auf dem Damm. Ja, was soll ich dazu sagen? Mhm. Also ich habe im Grunde ja auch meine Kernkompetenz fürs Leben gefunden durch dieses Format. Hätte ich auch vorher nicht gedacht, aber ich habe mich dann weitergebildet. Ich wollte auch nicht dummbratzig da sitzen und über die Themen, die vorkommen, nicht Bescheid wissen. Und so ist das tatsächlich mein Lebensthema geworden.
Mann, ja. Du bist aber auch aktuell, habe ich gesehen, wieder bald hier zu sehen oder bist schon zu sehen, in einer Miniserie bei der ARD, die heißt Sexuell verfügbar. Da taucht Lilo als Geist auf. Was ist denn das für eine Rolle?
Ja. Das ist eine wirklich toll gemachte Serie. Die ist echt feministisch und in der ARD-Mediathek zu sehen. Ich habe das dann, als es im Fernsehen lief, an einem Samstagabend kam ich von einer Vorstellung aus Bremen nach Hause und da liefen alle 5 Folgen nacheinander. Mhm. Das ist richtig gut geworden. Ja, es geht um eine junge Frau, die sich aus einer ungeliebten Ehe befreit hat und relativ freizügig lebt, hat einen One-Night-Stand, der verlangt von ihr, dass sie sich ein Dildo umschnallt und ihn penetriert und dann hinterher zeigt er sie an wegen Vergewaltigung. Mhm. So, und damit kommt der Ball ins Rollen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist ganz grandios gemacht. Ganz, ganz toll. Kann ich nur empfehlen. Also ja. Und ich sitze eben als Geist in der Badewanne sie sagt, was mache ich denn jetzt nur? Und Lilo gibt dann ein paar Ratschläge, wie sie weiter verfahren könnte.
Ja, sexuell verfügbar, auf jeden Fall angucken in der ARD-Mediathek. Und dann letztes Jahr sah ich dich auf der Cologne Pride und du hast dich für eine Initiative eingesetzt, die du selbst ins Leben gerufen hast. Es ist die Come-Out-Stiftung. Was genau ist denn das und wie kam die Idee dazu?
Also die Idee kam nicht von mir, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jemand, ich muss in die Manege getragen werden. Aber ein Freund von mir, Thorsten Schroth aus Mülheim an der Ruhr, hatte die Idee. Und zwar geht es darum, junge queere Menschen in der Provinz gibt es natürlich. Mhm. Es gibt sie in den großen Städten, in den Metropolen und da gibt es dann viele. Und da gibt es dann auch Möglichkeiten, von den Kommunen Gelder zu bekommen, um zum Beispiel geschützte Räume anzumieten oder zu haben. So, in den kleinen Städten ist es das Problem, dass die Gemeinden vielleicht willig sind, was zu geben, aber es gibt die Bedingung, dass immer ein Teil selbst finanziert werden muss. Und da wollen wir eintreten, dass wir Gelder geben, dass eher in den Provinzen junge Leute die Chance haben, geschützte Räume anbieten zu können. Und die Kommunen verlangen dann, dass 20% Eigenanteil aufgebracht wird. Und das ist eben schon schwierig, in einer Jahresmiete. Und da treten wir zum Beispiel ein.
Wie kann man sich darüber informieren, wenn man jetzt da Interesse hätte?
Es gibt im Netz unter Come Out in 2 Worten und alle Buchstaben groß geschrieben mit einem Ausrufezeichen, comeout.eu gibt es Informationen. Mhm. Und Spenden sind natürlich sehr willkommen. Ich mache alle möglichen Veranstaltungen. Ich habe am vergangenen Wochenende, obwohl ich so krank war, aber Absagen gilt nicht, eine Buchvorstellung gemacht, eine sehr schöne Buchvorstellung, einer fast blinden jungen Frau, die ein tolles Buch geschrieben hat. Und die wird im Herbst einen Halbmarathon laufen und ruft vorher zu Spenden auf. Und diese Spenden, die dann reinkommen, die gehen an meine Stiftung. Mhm. Das finde ich ganz toll. Das ist ganz großartig.
Unbedingt unterstützungswert, auf jeden Fall.
Ja,
Lido, und nun kommst du nach Freiburg zur 40. schwulen Filmwoche. Auf was bist du denn jetzt besonders gespannt, wenn du nach Freiburg kommst?
Haha, da wenn ich das mal sagen könnte. Ganz ehrlich, die Vorbereitungen fangen jetzt an. Also, ich werde mir natürlich Gedanken machen, wie die Gespräche auf der Bühne laufen, weil das ist ja meine Hauptaufgabe. Definieren kann ich das im Grunde noch gar nicht. Möge man mir nachsehen. Chemie und Wahnsinn? Nein, natürlich bereite ich mich vor, aber ich fange tatsächlich erst jetzt an, weil ich bisher noch so viel auf dem Zettel hatte die letzten Tage, dass gar keine Zeit war.
Und damit triffst du ja, glaube ich, auch einen alten Bekannten anverstrichen, den Wiedern Speck, der ja der Programmleiter ist, der Sektion Panorama bei der Internationalen Spielen und Mitbegründer des Teddys. Den kennst du auch schon lange, oder?
Wenn ich das mal wahrhaftig beantworten könnte. Natürlich ist mir Wiedern Speck ein Begriff, aber ich kann nicht sagen, ob wir uns begegnet sind.
Ah, okay.
Das klingt jetzt ganz blöd, aber ich weiß es wirklich nicht. Ich habe eben tatsächlich Long-Covid mit Gedächtnisproblemen und Erschöpfungszuständen. Und ich muss noch mal durch die langen Gänge meines Gehirns gehen und gucken, ob ich da irgendwo auf eine Begegnung treffe.
Ist ja noch ein paar Tage.
Aber ein Begriff ist an mir natürlich. Ich freue mich sehr, dass wir uns vielleicht dann das erste Mal oder auch schon das zweite Mal begegnen. Weiß ich nicht.
Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende des Gesprächs, aber eine Frage habe ich dann doch noch. Du hast ja sehr viel miterlebt jetzt schon, Batsch, in den 80er, 90er Jahren ja auch schon und dann in den letzten Jahrzehnten auch. Ja, es hat sich ja sehr viel getan in der LGBT-Szene insgesamt, hat sich sehr viel verbessert. Wie siehst du aber momentan die Szene? Ist sie eigentlich momentan sehr bedroht? Wie siehst du gerade die Lage, gerade auch mit dem Aufkommen von Rechten und so weiter?
Naja, der Punkt ist ja der, dass wir in den Zeiten der sozialen Netzwerke über alles Mögliche informiert werden. Mhm. Aber man muss sagen, die Bösen sind laut, die Guten sind leise. Ich sehe es gar nicht als so schlimm im Moment an. Und ich denke auch, der gedachte Gedanke ist gedacht. Die Tat ist vollbracht. Es lässt sich im Grunde nichts mehr zurückdrehen. Im Bewusstsein der Menschen ist so viel passiert und auch auf der Gesetzebene, das lässt sich nicht mehr zurückschrauben. Mhm. Natürlich müssen wir wachsam sein, natürlich müssen wir Übergriffe melden und gegen die vorangehen. Aber es gibt so viele Kollaborateure. Ich bin da ganz optimistisch, vielleicht bin ich auch naiv, ich weiß es nicht. Aber ich bin eigentlich nicht so pessimistisch, was das angeht. Mhm. Und ich hoffe, dass ich mich da nicht irre.
Hoffen wir auch auf jeden Fall. Ja, Lilo, jetzt wünschen wir dir aber erstmal eine gute Besserung, dass du nächste Woche fit wieder nach Freiburg dann kommen kannst. Und wir freuen uns auf dich total, dass du ins Kino Kandelhof kommen wirst. Und danke, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen zu plaudern. Wir wünschen dir jetzt natürlich einen schönen Abend, gute Besserung und dann natürlich eine gute Reise nach Freiburg.
Ja, das Ticket ist schon gebucht.
Sehr schön. Das Hotel ist auch schon hier gebucht.
Ja, also, ich danke schön.
Wir sehen uns nächste Woche. Schönen Abend noch.
Jo.
Tschüss.
Jo. Tschüss.
Das war Lido Wanders, die nächste Woche in Freiburg zu sehen sein wird. Und jetzt geht's gleich weiter mit der Schwulen Filmwoche Freiburg.
Mein Name ist Rosa von Braunheim. Ich bin Filmemacher, Dichter und Maler und sexuell sehr aktiv. Und Sie hören gerade die schwule Welle bei Radio 3 Eklat.
Als vom 23. bis 28. April 1985 die erste schwule Filmwoche Freiburg im kommunalen Kino, im Koki, im alten Viererbahnhof stattfand, war eine regelmäßige Reihe noch gar nicht zwingend geplant. Das Koki hatte zuvor immer wieder vereinzelte queere Filme in losen Abständen im Programm gehabt. Dies inspirierte einige junge schwule Filmenthusiasten wie Martin E. Kauter, den wir im Vorfeld zu dieser Sendung sprechen durften, bei dem Kino anzufragen, ob nicht mal ein kleines queeres Filmfestival denkbar wäre. Martin war mit anderen Schwulen damals sehr aktiv, auch bei der Aktionsgruppe Rosa Telefon, wo man anonym Schwule beraten hat. In dieser Zeit wurde in der Gruppe bemängelt, dass schwule Filme eher selten ihren Weg ins Kino fänden. Das sollte sich ändern. Der langjährige Leiter des Koki, der 2021 verstorbene Willi Caro, war sofort Feuer und Flamme. Zwar war er selbst nicht schwul, aber gut vernetzt und engagierte sich sofort sehr für das Projekt. Freiburgs queere Szene fand damals in einigen wenigen Kneipen und im autonomen Zentrum im Sedernviertel statt. Hier hatten viele sehr unterschiedliche Gruppen ihr Zuhause. Da waren Linke, da waren Autonome, es gab eine Bar, ab und an auch eine Disco und auch das frühe Radio Dreieckland, damals noch nicht legal senden und daher ein sogenannter Piratensender, nutzte ab und an die Räumlichkeiten. Hieraus ging nebenbei auch die schwule Welle hervor. Einmal im Monat trafen sich am Tresen der Bar im Autonomen Zentrum auch schwule Gruppen, was zu einer Art Institution werden sollte und noch heute Fortsetzungen zum Beispiel im Strandcafé hat. Das schwule Leben war noch nicht sehr ausgeprägt in Freiburg. Markus erzählte, dass es ab und an einen Stand in der Kaiser-Josef-Straße gab, der Haupteinkaufsstraße, aber viele Passanten standen dem eher feindselig gegenüber. Und im alten Wirrbahnhof traf sich im dortigen Keller die Gruppe HUK, also Homosexuelle und Kirche. In dieser Zeit war eine schwule Filmwoche in Freiburg mehr als eine kleine Sensation. Willi Caro koordinierte das erste Festival. Martin E. Kauter sagte über ihn, ohne Willi hätte es die Filmwoche nie gegeben. In unserem Gespräch mit Martin erinnert er sich, dass die Badische Zeitung damals eher nur versteckt auf das erste Festival aufmerksam gemacht hat. Der SWF, der Vorläufer des SWR, war da etwas offensiver und brachte einen Bericht zur besten Sendezeit. Allerdings war die Interviewerin sehr überrascht, dass die Pioniere der schwulen Filmwoche ihre richtigen und vollständigen Namen in dem Bericht preisgaben. Das galt eher als ungewöhnlich. Schwule traten damals eher versteckt auf. Dass es ein rein schwules Festival sein sollte, so überlegt Martin, stand anfangs gar nicht fest. Es hat sich einfach so ergeben. Er kann sich auch nicht mehr erinnern, ob es in der Anfangszeit nicht doch einen lesbischen Film auf der Filmwoche gab. Als mutig galt 1985 auch, dass bei der ersten Filmwoche ein Bettlaken mit dem Titel »Schwule Filmwoche« aus dem Fenster des Cookies gehängt wurde, damals noch handgemalt. Das erste Festival schlug ein, so erinnert sich Martin. Schon nach einem Dreivierteljahr gab es das zweite, für ihn selbst schon das letzte, weil er im kommenden Sommer dann Freiburg verlassen musste. Die zweite schwule Filmwoche vom 28. Januar bis 2. Februar 1986 war gleichzeitig auch die offizielle Geburtsstunde der Rosa Hilfe Freiburg. Die Eröffnungsparty der Filmwoche war das Gründungsfest der Rosa Hilfe. Wie es weiterging, ist fast schon legendär. Bis 2000 fand die Filmwoche im Koki im alten Wirrbahnhof statt. Parallel zum Filmfestival gab es oft in den Räumen der Freien Künstlergruppe Freiburg, ebenfalls im alten Wirrbahnhof, eine Ausstellung. Und auch die Partys fanden hier gerne statt. Doch die rund 100 Plätze im Cookie reichten bald nicht mehr aus. Oft mussten viele Interessierte abgewiesen werden. Und so zog die schwule Filmwoche, die inzwischen auch stets eine echte Woche dauerte, ins größere Kino Kantelhof um, das 200 Sitzplätze aufweist. Heute findet sie im Kino Kantelhof statt. Meist, wenn Corona nicht zu einer Pause zwingt, findet die schwule Filmwoche im Mai jeden Jahr statt. Und nun, 2024, findet die Filmwoche tatsächlich zum 40. Mal statt. Das gilt es natürlich zu feiern. Und wir freuen uns nun, heute Holger, Jochen und Martin von der schwulen Filmwoche live im Studio begrüßen zu dürfen. Happy Birthday, schwule Filmwoche Freiburg, und damit ab in das große Studio bei Radio Dreieckland zu Daniel und Hartmut.
So, und hier sitzen wir nun im großen Studio und bei uns sind der Holger, der Jochen und der Martin von der 40. schwulen Filmwoche.
Yay!
Und der Hartmut sitzt auch bei uns. Der ist ja hier quasi als Moderator schon Teil des Inventars von der schwulen Welle. Er ist aber auch Teil der schwulen Filmwoche. Zunächst mal, ihr drei, ne, den Hartmut kennen wir ja schon, stellt euch doch mal bitte kurz vor. Wer seid ihr? Wie lange seid ihr schon bei der Filmwoche dabei? Und was sind eure Aufgaben so?
Mein Name ist Holger, ich bin seit 2010 bei der schwulen Filmwoche und kümmere mich hauptsächlich um die Langfilme, also um die Langfilmprogramme.
Mein Name ist Jochen, ich bin seit 2018 mit dabei und bin auch für die Langfilme zuständig, kümmere mich um die Webseite und so um die grundsätzliche Orga.
Und ich bin Martin, ich bin seit 2013, glaube ich, dabei. Und hauptsächlich kümmere ich mich um die Finanzen und kriege deswegen immer Dackelblicke zugeworfen aus dem Team, wenn wieder irgendwelche Ausgaben zu tätigen sind, weil ich wie ein Geier auf dem Geld sitze.
Es ist ja sehr schön, dass wir ein Geburtstagsgeschenk für euch dabei haben, wo ihr gar nicht dann aufs Geld geiern müsst.
Juhu!
Denn die schwule Filmwoche wird ja dieses Jahr 40. Deshalb haben wir uns gedacht, nehmen wir doch die Chance wahr und trinken zusammen einen kleinen Sekt.
Oh! Oh.
Sagen wir mal, dass wir es ausschütten.
Oh, tatsächlich wird das gerade hier aufgedreht.
Oh. Oh, yeah. Und
jetzt?
Ah. Hey. Ah, oh.
Wunderbar, wunderbar.
Sehr schön. Wein, was du weiter.
Perfekt. Ja, also während der Hartmut hier einschenkt, machen wir einfach schon mal ein bisschen weiter. Die schwule Filmwoche startet ja eigentlich schon morgen am Freitag, den 26. April. Denn vor der Filmwoche gibt es ja bei euch oft ja, eine Vernissage oder sowas in die genau. Richtung. Was steht denn dieses Jahr so an?
Ja, wie schon gesagt, bereits morgen fangen wir an mit der Vernissage im Jos Fritz Café dieses Jahr. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal im Jos Fritz stattfindet, dass wir da eine Vernissage haben. Aber dieses Jahr ist es also kein Künstler. Wir haben ja sonst immer Künstler ausgestellt und dieses Mal ist es, sag ich mal, unsere eigene Kunst. Ich sag mal Prost.
Ja. Auf uns.
Auf uns. Auf die Vernissage morgen.
Genau.
Die eigene Kunst. Es werden nämlich alle Plakate, die wir jemals hatten von der Filmwoche, stellen wir da aus. Die Plakatausstellung heißt 37 aus 40, weil wir drei Plakate sind wir nicht habhaft geworden. Inzwischen sind aber fast alle da. Ich glaube, es fehlt nur noch eins inzwischen. Also zur Drucklegung fehlten noch drei, deswegen wurde sie da noch 37 aus 40 genannt, die Ausstellung. Aber jetzt könnte sie eigentlich 39 oder fast 40 aus 40 heißen. Es ist wirklich schön zu sehen, wie sich diese Plakate auch im Laufe der Jahre entwickelt haben und auch so ein bisschen kann man da auch immer vielleicht auch so die Stimmung der Zeit so ein bisschen mitkriegen, was da gerade für eine künstlerische oder auch sonstige Stimmung war oder auch LGBT-Stimmung war zu dem Zeitpunkt, finde ich ganz schön. Finde ich eine schöne Ausstellung. Und die findet, wie gesagt, im Jos Fritz ist morgen die Eröffnung. Und die Ausstellung ist auch gleichzeitig im Strandcafé. Also in beiden Räumen werden die Plakate ausgestellt. Und man zieht dann morgen auch noch später ins Strandcafé um.
Also morgen ist der 26. April, falls genau. ihr nachhört. Also unbedingt hinkommen.
Jawohl.
Ja, wie viele Filme gibt es denn insgesamt bei euch zu sehen in dem gesamten Programm?
Ja, also wir sichten so zwischen 60 und 80 Filme, wahrscheinlich genauso viele Kurzfilme und haben da natürlich die schönsten rausgesucht und freuen uns jetzt so 16 Spielfilme zu präsentieren, teilweise auch frisch von der Berlinale. Wir haben 5 wunderschöne Dokumentationen und insgesamt mit Kurzfilmen und manchmal gibt es ja vor einem Film dann auch einen Vorfilm, haben wir 13 Shorts, also Kurzfilme im Programm.
Doch einiges.
Ja.
Ja, eine Besonderheit auf Filmfestivals sind ja auch immer die Erstaufführungen, deutsche Erstaufführungen. Gibt es da dieses Jahr auch was? Und wenn ja, was?
Ja, da haben wir auch, freuen wir uns auch riesig. Also wir haben zum Beispiel den Eröffnungsfilm, der recht kurzfristig so in die Auswahl reingeflattert ist. The Matteschen Family, der eine deutsche Erstaufführung ist. Dann ein ganz toller ägyptischer Film, The Judgment, ein sehr spannender, gruseliger Film, auf den ich mich besonders freue. Den australischen Sunflower und aus Argentinien Since the Last Time We Met. Also alles Aufführungen, die jetzt eben zum ersten Mal in einem deutschen Kino laufen werden, worauf wir auch sehr stolz sind.
Ja, und los geht's, wir haben es eben schon ein bisschen gehört, durch die du wanderst mit einer großen Eröffnung, dem Grand Opening. Was gibt es am 1. Mai dann bei der Eröffnung zu sehen? Eben den Film haben wir eben schon gehört. Ja. Und was gibt es drumherum?
Es gibt viele illustre Gäste, unter anderem wird der Oberbürgermeister da sein und ein Grußwort sprechen. Vorher gibt es Sekt, damit alle ein bisschen lockerer werden.
Ich glaube, wir sind auch schon fast ausverkauft. Das heißt, jetzt müsste man sich um die letzten Karten kümmern für diese Eröffnungsgala und den Eröffnungsfilm. Und dieses Grand Opening wird vor allen Dingen aus einer Talkrunde bestehen, wo verschiedene Wegbegleiter und Begleiterinnen der schwulen Filmwoche dabei sind. Genau, die Emre von den Lesbenfilmtagen, Wieland Speck wird kommen, der gebürtige Freiburger Filmemacher. Dann haben wir Queer Amnesty dabei und auch einen alten oder einen langjährigen Vertreter aus der frühen Zeit der schwulen Filmwoche. Mhm. Und es gibt Musik. Herbal Remedy aus Freiburg werden spielen, mhm. Freiburger Band, und da freue ich mich auch sehr drüber, Lynn Omigushi, die ugandische Singer-Songwriterin aus der Schweiz ist da.
Und wenn wir schon bei Gästen sind, ja, in Salzersuppe ist ja meistens immer so die Gäste bei einem so einem Festival. Gibt es auch sonst in der Filmwoche einiges so an Gästen?
Gäste haben wir auch. Wieland Speck habe ich schon genannt. Mhm. Der präsentiert seinen Film Westler, der genauso alt ist wie die schwule Filmwoche. Wir haben den indischen Regisseur Onir dabei, der seinen neuen Film Pinecone präsentieren wird. Und Markus Stein, der ja gleich noch im Interview da sein wird, präsentiert seine Dokumentation Baldiger, Entsichertes Herz. Und außerdem haben wir zwei Online-Zuschaltungen. Einmal der Regisseur Anthony Schattemann wird seinen Film Young Hearts präsentieren, eben nicht live vor Ort, aber per Videoschalte. Und wir haben auch Videogäste sozusagen vom ältesten europäischen LGBT-Filmfestival aus Ljubljana, also Gäste aus Slowenien.
Mhm. Ja, sehr spannend. Also gerade Onir, Pinecone ist ein Film, auf den ich mich wahnsinnig freue. Indische Kultur, generell wahnsinnig spannendes Thema. Es wird aber dieses Jahr auch zwei dotierte Filmpreise eben geben. Können wir uns dazu noch ein bisschen mehr erzählen? Was steht da an?
Also wir hatten ja schon immer seit Jahr und Tag den Publikumspreis, der auch vom Publikum sehr geschätzt wird, weil sie halt da selber mitarbeiten dürfen und unsere tollen Stimmzettel bekommen, die wir ihnen zwar jedes Mal wieder erklären müssen, aber es klappt dann trotzdem immer einigermaßen gut. Und bis jetzt war nur Ruhm und Ehre damit zu gewinnen. Wir hatten damit bis jetzt immer den beliebtesten Langfilm dann prämiert. Letztes Jahr haben wir das zum ersten Mal auch mit den Kurzfilmen probiert und das ist eigentlich auch sehr gut angekommen. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir als Geburtstagsgeschenk auch ein Geschenk machen und dass wir dieses Mal die Preise dotieren. Deswegen gibt es für den besten Langfilm und für den besten Kurzfilm jeweils 500 Euro. Und bei den Langfilmen ist es so, es sind nur die Langfilme im Wettbewerb, die 2023 oder 2024 entstanden sind oder, wie sagt man da, produziert worden sind oder veröffentlicht worden sind, also ältere Filme nicht, also sonst wäre Westler wahrscheinlich aus Nostalgiegründen, hätte sonst sein können, dass der dann den Publikumspreis gewinnt und ja, das macht ja bei einem dotierten Preis nicht so Sinn, weil damit soll ja dann auch der Regisseur gegebenenfalls unterstützt werden. Genau, das haben wir dieses Jahr das erste Mal und das hoffen wir auch, dass wir das die nächsten Jahre auch weiterführen.
Und wann wird das Ganze überreicht?
Das Ganze wird überreicht, der Langfilmpreis wird vor dem Kurzfilmprogramm überreicht. Mhm. Bis dahin wissen wir, wer gewonnen hat und wenn wir Glück haben, können wir dann vielleicht sogar den Preisträger noch per Online dazuschalten und ihm den Preis virtuell live überreichen. und dann kommt halt das Kurzfilmprogramm und da wird dann schnell noch ausgewertet und das wird dann, weil im Anschluss ans Kurzfilmprogramm findet unsere Filmwochenparty statt im Jazzhaus. Das wird bestimmt später nochmal ausführlicher besprochen.
Ja. Da fragen wir nochmal nach.
Genau, deswegen sage ich da erstmal nichts zu. Da ist dann noch eine Überraschungsparty. Genau. Und auf dieser Party wird dann der Kurzfilm prämiert.
Ja, gleich, wir haben es eben schon angedeutet, wird ja Markus Stein bei uns zu Gast sein, auch der Regisseur von der Doku Baldiger. Deswegen schieben wir die mal kurz nach hinten, aber es gibt ja wahrscheinlich noch weitere Dokumentationen, die gezeigt werden. Was gibt es denn da für große Werke zu sehen und um was geht's da?
Ja, wir haben dieses Jahr verhältnismäßig viele Dokumentationen. Jochen hat schon gesagt, insgesamt 5. Und da würde ich gern 2, 3 Worte dazu sagen jeweils. Also LGBT Slow 1984, da geht es eben um die queere Kultur in Ljubljana, Slowenien. Den werden wir am Samstag zeigen. Am Sonntag ein Film, auf den ich mich sehr, sehr freue, aus Dänemark, Flee. Das ist eine animierte Doku, also Zeichentrick sozusagen. Ein ganz großartiger Film, der total untergegangen ist in Deutschland, aber vor 2 Jahren unter anderem für 3 Oscars nominiert war. Genau, eine echte Perle. Das am Sonntag, am Montag dann, wir haben die schön verteilt auf die Tage, kommt die Dokumentation Kokomo City aus den USA. Da geht es um 4 farbige Transfrauen, die als Sexarbeiterinnen arbeiten. Und das ist eine sehr treibende Doku mit super Musik, großartiges Ding. Und last but not least, am Dienstag dann Orlando, meine politische Biografie mit Trans-Thematik. Den wird auch der Verein Transall präsentieren. Das ist eine Dokumentation, die so um die heutige Auslegung dieser Orlando-Geschichte von Patricia Highsmith sich dreht, sozusagen.
Ja, und in ein paar Minuten wieder sprechen wir auch über Baldiger. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, deswegen können wir erstmal noch ein bisschen umschwenken auf die Spielfilme, die es auch gibt. Wir werden dann zwischendrin schalten zu Markus Stein. Aber was für Spielfilme gibt es denn, die ihr uns empfehlen wollt?
Also, alle. Aber klar, es ist ganz schwer. Also gerade so für uns, glaube ich, so Favorites rauszupicken, weil das ganze Programm ist ja so ein bisschen auch eine Zusammenstellung unserer Favorites. Aber ich finde zum Beispiel Crossing, der am Donnerstagabend läuft, der neue Film von Levan Akin, den vielleicht einige von euch kennen. Wir haben seinen Film Als wir tanzten gezeigt vor einigen Jahren. Der hat einen neuen Film rausgebracht, der jetzt gerade auf der Berlinale lief. Einfach ein wunderschöner Road-Movie, der zum Träumen einlädt, zum Versinken. Also auf den freue ich mich riesig, dass wir den vor allem auch gekriegt haben. Damit habe ich nämlich gar nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Mhm. Dann, wie gerade schon eingangs gesagt, The Judgment aus Ägypten, ein ganz spannender Thriller, fast schon Horror mit kleinen Horrorelementen. Also man muss sich davon nicht abschrecken lassen, aber ich finde ihn wahnsinnig gut gemacht. Am Samstag läuft zum Beispiel Fireworks um 20.30 Uhr, ein italienischer Film über 2 Jungs, die sich kennenlernen, so in der Zeit, als die Fußballweltmeisterschaft war. Das Ganze spielt so auf dem Land und da gibt es dann zu der Zeit schon auch Spannungen mit der Thematik.
Ja, den Film dürfen wir sogar präsentieren, da freuen wir uns schon sehr drauf.
Genau. danach Bruce LaBruce, ein vielfach gesehener Regisseur bei uns auf der Filmwoche, auch ein sehr kontroverser Regisseur, den man kennt von so Werken wie The Raspberry Reich und Gerontophilia. Dessen neues Werk haben wir jetzt direkt auch von der Berlinale, The Visitor. Das weißt du ja selber vom Sichten, Holger. Ein ganz spannender Film. Oder den ersten bulgarischen LGBT-Film, Ljuben, am Montag im Programm, der auch so richtig toll ist.
Ja, die schwule Filmwoche ist ja generell auch immer wahnsinnig international unterwegs. Also wie gesagt, mir ist einfach Pinecone von O'Neill wahnsinnig ins Auge gesprungen. Wir haben auch in der letzten Sendung eben über ein Thema in Indien gesprochen, Diskriminierungsfall beleuchtet so ein bisschen. Und O'Neill kommt ja nach Freiburg, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe. Wollt ihr dazu vielleicht kurz was sagen? Weil ich glaube, das ist ja auch eine große Sache. Ne? Gerade in Indien werden solche Themen ja eigentlich nicht so wahnsinnig publik behandelt.
Ja, O'Neill ist ein sehr bekannter Filmemacher, queerer Filmemacher, der durchaus auch so den ersten großen Bollywood-Film mit queerer Thematik produziert hat. Und wir hatten ihn eigentlich angefragt für so ein Online-Interview, weil wir uns normalerweise mit unserem Budget Reisen, was weiß ich, von Übersee nicht leisten können. Und er hat es aber möglich gemacht, einen Sponsor zu finden für seine Reise und wird 3 Tage in Freiburg sein. Also er ist auch schon bei der Eröffnung dabei, als Gast einfach, und wird dann am Freitag seinen Film präsentieren. Er hat übrigens eine Weile mal in Berlin gelebt, er hat da studiert, und deswegen, genau, ist ihm Deutschland nahe, aber trotzdem ist das natürlich eine besondere Ehre, dass er sich auf den Weg macht.
Ja, ja. Wir versuchen auch immer so, das Programm recht divers zu gestalten. Also gerade, weil du es so angesprochen hast, dass die Filmwoche ja immer recht international ist. Wir wollen da so den Blick eben auf die verschiedenen Länder und auch auf den verschiedenen Stand der Diskussion und der Situation von LGBTIQ-Menschen überall auf der Welt dann beleuchten. Und das ist auch so das Spannende, dann auf so Filmfestivals genau nach solchen Filmen zu suchen.
Und das vorhin so gesagt, dass man, dass gar nicht geglaubt hat, dass man Crossing zum Beispiel auch bekommt und so weiter. Wie schwierig ist denn so viel mit nach Freiburg zu bekommen? Ist das eine lange Verhandlung teilweise?
Teils, teils. Also teilweise freuen sich die, oder was heißt freuen sich? Also freuen sich, glaube ich, alle, dass die Filme gezeigt werden. Es gibt tatsächlich dann Verleihe, gerade wenn es Filme sind, die jetzt noch keinen Verleih hier in Deutschland haben, sondern man mit dem internationalen Verleiher dann verhandelt, die selber noch in Verhandlungen sind mit anderen Ländern. Ja? Und das heißt, dann kann das sein, dass die gerade eben nicht direkt zusagen können. Wir hatten ja auch schon die Situation, dass wir einen Film gebucht hatten und dann urplötzlich hieß es, ups, wir haben jetzt aber doch einen deutschen Verleiher, wir können ihn euch gar nicht geben. Also es hängt immer so ein bisschen davon ab, auch A, vielleicht wie neu der Film ist. Es gibt manchmal auch die Situation, dass zum Beispiel so ein Film dann eine größere Stadt für eine Deutschlandpremiere sucht.
Noch größere.
Und da ist es eben, wie gesagt, immer so ein bisschen abhängig davon. Wie gesagt, bei Crossing war ich wirklich sehr verwundert, weil der so gerade so ganz frisch von der Berlinale, Levan Akin, hat ja jetzt inzwischen auch internationalen Namen. Deswegen freue ich mich da riesig, dass das geklappt hat.
Ja, wir reden gleich noch über weitere Spielfilme noch, aber während wir noch reden, hat Alex bereits unseren nächsten Telefongast hoffentlich in der Leitung. Es ist der Regisseur der Doku Baldiger. Ich eile deswegen gleich mal ins andere Studio, aber gleich sprechen auch wir hier noch weiter mit Holger, Jochen und Martin von der Spulen Filmwoche. Aber jetzt gehe ich gleich rüber und dann reden wir mit Markus Stein. Bevor wir zu unserem nächsten Gast kommen, hören wir einen kleinen Auszug aus einem Feature, das wir vor wenigen Jahren aufgenommen haben über den alten St. Matthäuskirchhof in Berlin. Dort sprachen wir unter anderem mit Boeuf Stroganoff, eine Drag Queen, ein Travestiekünstler in Berlin. Und er führte uns damals über den Friedhof, auf dem sehr viele Menschen liegen, die auch an HIV und an den Folgen von HIV verstorben waren. Darunter auch der Künstler Jürgen Baldiger.
Ja, eine Verstorbenen dürfen wir nicht vergessen. Wir hatten 1994 ein Jahr, das die Szene in Berlin groß getroffen hat. Dann starb Melita Sundström und Pepsi Boston, beide von Ladies Night, und der Fotograf Jürgen Baldiger. Der war sozusagen der Dokumentarist der schwulen Szene der 80er Jahre und überhaupt auch der Tunden der 80er Jahre. Und auch, was er sonst fotografiert hat, er hatte die sozialen unteren Schichten in Schwarz-Weiß-Fotografien dokumentiert oder eigentlich künstlerisch festgehalten, wo sonst alle doch gerne in Hochglanz und Schick fotografieren. Es gibt 3-4 Bücher, auch von seiner letzten Ausstellung, die in dem Jahr, wo er gestorben ist, als Memoriam gemacht wurde. Es sind ganz tolle Dokumente, die man haben müsste. Jürgen Baldiger liegt da drüben in einem kleinen Uhrengrab. Und das ist die Stelle, wo wir daneben dann Manfred Salzgeber beigesetzt haben, weil die kannten sich gut.
Mit einem Bild von?
Er hat einen Grabstein, den hatte er schon vorher. Er war auch in einem Jahr mal auf dem Titelbild der Stadtzeitschrift City mit einem schwarzen T-Shirt mit ganz vielen kleinen Skeletten und hat seinen Grabstein schon im Arm. Darauf ist eine Zeichnung von Cocteau, so ein Matrosengesicht. Und das hat er vorher immer schon präsent gehabt und hat sich damit fotografieren lassen. Und was auch interessant ist, das hatten wir jetzt im Schwulen Museum schon zweimal in einer Ausstellung, er hat sich selbst dokumentiert in seiner Krankheit. Er hat seinen Freund Aaron gebeten, einmal im Monat vorbeizukommen und ihn einfach zu fotografieren, ob es ihm gut geht oder auch nicht. Und das letzte Foto ist halt, wo er da liegt mit den Augen zu. Und das ist einfach auch ein Zeitdokument, das immens wichtig ist, weil Leute ja doch eher visuell denken und sagen, wenn wir was sehen, bleibt uns das eher im Gedächtnis oder wir können anders drüber nachdenken.
Wir freuen uns nun über einen weiteren Gast bei der Schwulen Welle. Es ist der Regisseur Markus Stein, der auch als Drehbuchautor, Kameramann und Editor bereits an zahlreichen Dokumentar- und Spielfilmen beteiligt war. Vor einigen Jahren fand zum Beispiel seine Doku Unter Männern, Schwul in der DDR, große Beachtung. In diesem Jahr nun hatte sein neuester Film auf der Berlinale Welturaufführung Baldiger Entsichertes Herz. Es ist ein Porträt des Fotografen, Aktivisten und Künstlers Jürgen Baldiger, der 1959 in Essen geboren wurde, dann aber früh nach Berlin zog, wo er Künstler werden wollte. Er arbeitete dort zunächst als Barmann, Koch, Sexarbeiter und eben als Künstler. Schon bald galt sein berufliches Hauptaugenmerk der Fotografie und der Lyrik. Besonders interessierte ihn das queere Leben in Berlins Straßen und in den Hinterhöfen, das er auf sehr persönliche Art in seiner Kunst festhielt. Und er schuf Porträts seiner Liebhaber und Freunde, die sich dahingehend auszeichneten, dass diese einen überaus offenen Umgang mit ihrer Homosexualität aufzeigen. In seiner Zeit als Künstler interessierten ihn auch die sogenannten Schwutztunden. Ihn faszinierten deren selbstbewusstes Aufdrehen, ihr Äußeres und ihre Persönlichkeiten. Mit seiner Kamera hielt er viele Größen der Szene, vor allem der 80er und frühen 90er Jahre, fest. Seine Fotografien und Bildbände setzen bis heute Standards. Bereits 1984 erfuhr Baldiger, dass er sich mit dem HIV-Virus infiziert hatte. In dieser Zeit galt dies als sicheres Todesurteil. Dennoch setzte er sich in den kommenden Jahren, etwa 10 Jahre noch, auch und gerade mit seiner Kunst darüber, mit der Thematik auseinander. Trotz fortschreitenden körperlichen Niedergangs stemmte er sich dagegen, fotografierte sich und andere. Seine tagebuchartigen Aufzeichnungen sind noch heute einsehbar und er gilt als der große Chronist der HIV-Krise in Berlin. 1993 beendete er erschöpft sein eigenes Leben und liegt heute auf dem alten St. Matthäus-Kirchhof in Berlin, über den die Schwule Welle ja bereits ein 90-minütiges Feature produziert hatte. Nun wird sein Leben in der bewegenden Doku Baldiger Entsichertes Herz auch auf der Schwulen Filmwoche in Freiburg gezeigt werden. Und der Regisseur Markus Stein kommt hierfür sogar aus Berlin angereist. Und nun ist er vorab bei uns hier am Telefon. Herzlich willkommen bei der Schwulen Welle aus Freiburg, Markus Stein.
Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich, hallo.
Hallo Markus, zunächst mal Gratulation zu deinem Film. Was hat dich eigentlich dazu gebracht und gereizt, ein Porträt über Jürgen Baldiger zu machen?
Naja, der Ringo Rösener, der das Drehbuch geschrieben hat, der hat mich darauf angesprochen. Mhm. Mit dem hatte ich früher auch schon zusammen in Co-Regie den Film über Schwule in der DDR gemacht. Und der hat mich an die Fotos herangeführt und an die Tagebücher, die der Aaron Neubert transkribiert hat. Glücklicherweise transkribiert hat, weil dieser Aufklaue von dem Jürgen kann nicht jeder lesen. Und es sind auch extrem viele. Und diese Tagebücher sind irrsinnig offen, sehr direkt und geben einfach einen Einblick, den man sonst in die Zeit der AIDS-Krise und in den die Künstlerwerdung und die Entwicklung eines jungen Mannes, eines jungen Schwulen, die man sonst einfach so nicht kriegt. Und dann natürlich die Fotografien, also diese Schwarz-Weiß-Fotografien, die sehr, sehr besonders sind. Also da muss man dann natürlich auch dazu sagen, wenn ich da noch ein bisschen was reden darf.
Ja, gerne.
dass der Jürgen Baldiger sich nicht selber als AIDS-Fotograf gesehen hat. Also das Label hat ihm nicht gefallen. Mhm. Er hat sich damit beschäftigt natürlich, aber er hat eben sehr, sehr viel mehr als nur AIDS fotografiert. Aber natürlich war er auch zu einer gewissen Weise Aktivist, weil er eben nicht nur sein Coming-out hatte, sondern wie das damals hieß, auch das dritte Coming-out, nämlich als HIV-Infizierter und AIDS-Kranker später. Mhm. Und das war einfach begeistert. Also darüber musste man was machen. Und was wichtig ist, fand ich, ist, dass wir jetzt gerade in der Zeit sind, wo ich das Gefühl habe, dass die AIDS-Krise jetzt entweder einfach völlig verloren geht und man sich darüber nicht mehr informieren kann oder man nicht mehr so richtig davon viel weiß, oder ob man es eben ins kollektive Gedächtnis nochmal hochholt. Und das finde ich extrem wichtig. Mhm. Also es ist schon so, als wir den Film gemacht haben, dass dann junge Menschen mit den Ohren schlackern und sagen, ich hatte keine Ahnung, was da los war. Mhm.
Ja, und eigentlich ist der Film ja auch, praktisch kann man sagen, fast ein doppeltes Porträt. Einmal nähern wir uns ja der Person Jürgen Baldiger an, zum anderen lernen wir aber auch das queere Berlin eben der 80er, 90er Jahre kennen. Also wie du jetzt um sagtest, das war auch also das Ziel praktisch, dass man also praktisch ein doppeltes Porträt macht.
Auf jeden Fall, also weil er ist ja nun wirklich der Fotograf, der da wirklich in der queeren Subkultur unterwegs war. Mhm. Aber auch nicht nur, sondern sich Leuten auf der Straße einfach genähert hat, die angequatscht hat, mit denen gesprochen hat, aber auch mit der langen Tüte Straßenleben ganz am Anfang fotografiert hat und dann später erst so richtig zu den Schwutztunden kam. Mhm. Auf jeden Fall. Und natürlich ist einfach Berlin in der Zeit, ist ja irgendwie heute noch so, dass man sagt, boah, habe ich neulich gerade für jemanden wieder gehört, da hätte ich aber gerne mal gelebt. Und dass man das aber auch nicht nur so idealisiert sich anguckt, sondern in den Fotografien von Baldiger, das fanden wir schon ganz extrem wichtig. Ja.
Ja, aber wie man schon eben gesagt hat, gerade in seiner Zeit mit HIV, da war er doch sehr schonungslos gegen sich selbst. Er hat ja zum Beispiel auch gesagt, dass er das einmal im Monat fotografiert werden möchte, bis zu seinem Tod. Das letzte Bild soll dann auch sein, wie er dann auch verstorben ist. Er ging also sehr offensiv damit also um. Half ihm das in irgendeiner Form aber auch oder musste er das einfach tun?
Das ist so schwer, das voneinander zu trennen tatsächlich, weil also seine eigene Erzählung war, da bin ich nicht ganz sicher, ob das hundertprozentig stimmt, dass mit der HIV-Infektion er erst angefangen hat zu fotografieren. Mhm. Vorher hat er Gedichte geschrieben, hat Kunst gemacht, hat Collagen gemacht. Der kam ja irgendwie als Arbeiterkind aus Essen und wusste, er will jetzt Künstler werden. Er wusste halt noch nicht, in welcher Kunst, ja, wie du vorhin schon gesagt hattest. Und dann hat sich dann daraus erst mit der HIV-Infektion tatsächlich die Fotografie entwickelt. So hat er das immer erzählt und hat auch immer gesagt, naja, war in der Subkultur unterwegs, war nachts unterwegs vor allem. Und dann mit der Fotografie wollte er dann auch mal den Tag kennenlernen. Das war so seine Erzählung davon. Mhm.
Was ich ja auch bewegend fand an dem Film, ist, dass du ja auch mit Pflegenden und Ärzten und Ärztinnen gesprochen hast, die damals praktisch das HIV mitbekommen haben. Sie schildern Baldigers Schicksal ja noch einmal aus einer ganz anderen Sicht. Wie kamst du darauf, diese Seite auch zu nutzen für den Film?
Da hat Ringo sehr darauf bestanden, hat gesagt, das müssen wir auch unbedingt machen, weil das einfach eine Seite ist, die nicht sehr häufig beleuchtet wird. Und deswegen fand ich das auch sehr bewegend, weil man einfach sieht, wie die heute noch darunter leiden. Also nicht nur die unmittelbar Betroffenen, sondern die sekundär Betroffenen, weil die sich extrem aufopferungsvoll, nicht überall, sondern in der spezialisierten Klinik sich um HIV-Infizierte und AIDS-Kranke gekümmert haben. Mhm. Und das ist einfach eine Perspektive, die gab es nicht und die spiegelt auch ein bisschen sozialen Zusammenhalt, finde ich, wieder. Mhm. Der war ja nicht selbstverständlich, ja, sondern Schwule mit HIV und auch heterosexuell mit HIV wurden einfach fürchterlich ausgegrenzt und hatten fürchterliche Schicksale. Und es gab aber auch eine Bewegung von, sagen wir mal, Profis, die sich da ernsthaft engagiert haben und wirklich, so wie ich das sehe, im besten Sinne engagiert haben. Dass es also auch diese Seite gab, fand ich wichtig zu erzählen.
Mhm. Der Film heißt ja Baldiger und hat den Titel noch Entsichertes Herz. Ist der Begriff Entsichertes Herz eine Formulierung von Baldiger selbst?
Natürlich, das haben wir uns nicht ausgedacht. Da muss man sich dann schon, wenn man schon so ein Tagebuch hat, dann muss man sich schon an dem orientieren, was er da hat. Und das war im Zusammenhang mit seiner Sexualität, die ihm extrem wichtig war und die er durch AIDS eigentlich nicht eingeschränkt sehen wollte, war ja auch damals eine Riesendiskussion. Und in dem Zusammenhang gibt es eine ganze Reihe, wo er sagt, meine Sexualität ist jetzt einfach tödlich. Ja? Mein Kuss, ein Messer, mein Herz entsichert. Das ist so von dieser ganzen Reihe, seine Aussagen, ist das so der Schlusspunkt, mein Herz entsichert.
Mhm. Wir haben ja vor deinem Interview ganz kurz Bev Stroganov gehört, der damals auch als, wie er sich selbst nannte, Tunte oder Schwulenaktivist dieser Zeit die Szene wirklich miterlebt hat und auch geprägt hat. Er kümmert sich ja heute zum Beispiel um den alten St. Matthäuskirchhof, wo auch das Grab von Jürgen Baldiger zu finden ist, aber auch um viele andere, die dort auch liegen und die auch an oder mit HIV oder AIDS gestorben sind. Er sagt, dass er selbst rund die Hälfte seiner eigenen Freunde, Bekannten dort liegen hat. Das heißt, es gibt ja heute eine ganze Generation, die mit ansehen musste, wie ihre Nächsten damals elendig gestorben sind. Inwiefern waren solche, ich sag mal, Zeitzeugen für deinen Film wichtig? Und hast du nun, da der Film draußen ist, von ihnen Rückmeldung bekommen? Wie gehen die mit dem Film um?
Das ist eine zweiteilige Frage. Ja. Wie sie heute damit umgehen, mit hinten anzufangen, wie sie mit dem Film umgehen, ich habe da ein paar sehr, sehr positive Nachrichten darüber bekommen. Der Film hatte ja Premiere auf der Berlinale in einem Saal, der 900 Plätze hatte und die waren alle voll. Mhm. Und da waren natürlich sehr, sehr viele Leute dabei, die damals dabei waren. Mhm. Und die fühlten sich schon, so haben die mir das berichtet, sehr berührt davon, das nochmal zu sehen auf diese Art und Weise. Das, so gesehen, gut, der ist ja auch noch nicht draußen. Das war einmal eine Vorstellung in einem Festival. Der läuft jetzt noch auf ein paar anderen Festivals. Unter anderem dankenswerterweise in Freiburg, worüber ich mich sehr, sehr freue. Aber der richtige Kinostart, der kommt dann ja erst im November. Mhm. Und da werden wir das ein bisschen breiter gestreut sehen und hören, was die Leute davon denken, glaube ich.
Aber hast du so während den Dreharbeiten, hast du sehr viel Kontakt gehabt oder kanntest du da sehr viele Leute, die mit dich dann auch beraten haben und ihre Sichten erzählt haben?
Ja, absolut, natürlich. Wir haben mit Bess gesprochen, natürlich. Ganz klar, und wollten ihn auch unbedingt im Film haben. Und das hat leider aus organisatorischen Gründen nicht geklappt. Natürlich hatten wir dann es gab ja nicht nur die Ladies Night im Schmutz, sondern auch noch die Les Tux zum Beispiel. Mit denen haben wir mit vielen auch noch gesprochen. Aber dann ist es auch so ein bisschen, für so einen 90-Minuten-Film muss man sich dann irgendwie beschränken und sagen, naja, wie viel können wir von dem Kapitel leisten, ja? Mhm. Aber natürlich haben wir mit vielen noch darüber gesprochen, natürlich. Mit Poppe haben wir gesprochen. Mhm.
Wie geht es mit dem Film nun weiter? Du hast eben schon gesagt, er läuft auf Festivals und dann kommt er wann ins Kino, weißt du das schon?
Ich höre vom Verleiher, dass das im November sein soll.
Okay,
Da kann sich noch was ändern, sind wir noch nicht hundertprozentig sicher. Weil bisher heißt es November. Und dann vorher läuft ja noch auf ein paar Festivals, auch in Berlin, in Leipzig läuft er noch mal auf ein Festival.
Ja, und du kommst ja jetzt auch nach Freiburg, wo der Film ja am Freitag, den 3. Mai auf der Schwulen Filmwoche in Freiburg gezeigt wird. Kennst du eigentlich Freiburg schon oder bist du das erste Mal jetzt hier? Und